Zu unserem Text, 1. Johannes 2, Vers 17 und Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Entschuldigung, das Elbefelder Bibel. Alles, was in der Welt ist, die Lüste des Fleisches, die Lüste der Augen, Augenlust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ich habe gesagt, von den drei verschiedenen Stufen, die Kinder, die Greisen, die Väter, die Jugendlichen, dass zu ihnen verschiedene Sachen gesagt werden. Aber zwei Regeln sind dafür alle, jung oder alt, neu bekehrt oder reife Christen, alles muss in der Liebe geschehen. Und wir müssen die Welt meiden. Das gilt für alle, jung und alt, klein und groß. Nun möchte ich einige Beispiele gebrauchen, von Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Ein Mann sagte, ich sollte doch auch die Männer etwas ansprechen. Verstehe ich nicht. Ich habe viel zu den Männern gesprochen, sehr wenig zu euch Frauen. Da stimme ich mit ihm nicht überein. Wenn die Männer das tun, was sie gehört haben, werden sie fabelhafte Männer sein. Wunderbare Männer. Ich möchte heute Abend erzählen von einem deutschen Ehepaar. Eine Bäckersfamilie. Der Mann hatte eine Bäckerei und war Bäcker. Sie haben geheiratet, die Frau hat mitgeholfen, war eine gute Frau. Sie haben ihr eigenes Geschäft begonnen. Sie hatten ein eigenes Haus gebaut. Und machten gute Fortschritte. Dann kam ihre Jugendfreundin und hat sie eingeladen, dass sie ohne ihren Männern ausgingen. Und dann gingen sie in ein Disco. Und dort hat die Bäckersfrau einen Italiener getroffen. Und es ging Schritt um Schritt. Erst haben sie zusammen gesessen, dann zusammen getrunken, dann zusammen getanzt und immer öfter. Dann sagte die Freundin zu ihr, das ist nicht gut, was du machst. Aber sie wollte sich nicht sagen lassen, auch nicht von ihrer Freundin. Sie sagte, du, das ist nicht gut, was du machst. Aber alles war zu spät. Das Ende von Lied war, dass sie zurückgingen nach Haus. Sie hat die Bäckerei Kasse bestohlen, hat Bankkredit genommen auf diese Bäckerei, bis sie 300.000 deutsche Mark hatte. Das war also vor dem Euro. Und dann, als sie die 300.000 deutsche Mark hatte, ist sie spurlos verschwunden. Nach Italien. Um mit dem Italiener zu sein. Und der Italiener war nicht so dumm. Hat mit dem ganzen Geld, 300.000 deutsche Mark, sich eine wunderschöne Villa gebaut. Er hatte auch eine Frau zu Hause. Und eine Familie, Frau und Kinder. Und dann ging sie zu dieser Villa, zu diesem Haus. Und sagte, sie könnte kommen. Und als sie da ankam, fand sie, dass sie eine Frau hatte und Kinder. Die Moslems machen das sehr, sehr gut. Und ihr, die ihr Moslem heiratet, seid dumm. Ihr wisst ja, dass jeder Moslem nach dem Koran 4 Frauen haben darf. Unter einem Dach. Das ist legal. 4 Frauen unter einem Dach. Er kann aber auch 20 Frauen haben. Da muss er nur klug sein. 16 müssen in einem anderen Gebäude wohnen. Nur 4 unter einem Dach. Wenn er denn eine andere haben will, dann muss eine von diesen rausgehen, sodass die andere hereinkommt. Und dann machen sie es so, den Augenblick, wo die Frau das Haus verlässt, sind sie geschieden. Wenn sie dann wieder zurückkommt, sind sie verheiratet. Sie sind klug, nicht? Also du kluges Mädchen, wenn du einen Moslem heiratest, ich helfe dir und sage dir nur, wo du mitrechnen musst. Und diese deutsche Frau kam nun nach Italien, der kein Moslem war. Und fand eine andere Frau im Haus. und Kinder. Und der Mann war so kalt zu ihr. Er nahm keine Notiz von ihr. Er benahm sich, als ob er sie nicht kannte. Und hat ihr sozusagen mit einem Fußtritt in den Hintern gegeben und jagte sie davon. Sie hat dann in ihrer großen Not versucht, um Geld zurückzubekommen. Es gelang ihr aber nicht. Dazu war sie zu dumm gewesen und der Mann zu klug. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hört ihr, ihr jungen Mädchen und ihr verheirateten Frauen. Sei kein dummer Esel. Und wenn du nicht solche große Ohren hast wie ein Esel, höre mit deinen kleinen Ohren. Der Mann hat fast die Bäckerei schließen müssen. Er wusste nicht ein noch aus. Mit so viel Schuld, die er nicht bezahlen konnte. Seine Frau war eine Betrügerin. Die hat das Geld gestohlen und obendrein noch aus der Bank geholt. Die Frau hatte keinen Ort, wo sie hin konnte. Hätte sie nur früher daran gedacht. Aber sie sah nun einen Mann beim Disco, der sah so gut aus. Die Fleischeslust wurde stimuliert. Augenlust aufs Beste. Weinend kam sie wieder zurück nach Deutschland. Buße tat sie bei ihrem Mann. Sie warf sich zu seinen Füßen und bettelte wie der verlorene Sohn beim Vater. Ihre Sache wurde veröffentlicht in der Zeitung. Ihr ganzes Tun hat sie den Journalisten erzählt. Ihr ganzes Leben ans Licht gebracht. Der Mann vergab ihr und nahm sie wieder an. Der Mann kann doch gut sein. Klatscht mal eure Hände, Frauen. Heute Abend, wenn ihr zu Bett geht, gibst du deinen Mann einen guten Kuss, umarmst ihn und sag ich danke Gott für euch Männer und für dich. Ihr seid ein gutes Geschöpf. Ihr seid ein gutes Volk. Es ist erstaunlich, ob ich solch ein guter Mann gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber wenn ich Christ gewesen wäre, hätte ich ja keinen Ausweg gehabt. Weil ich sage ja auch, vergib mir so, wie ich vergebe. Seht ihr? Fleischeslust, Augenlust, hochwertiges Leben. Es vergeht. Nur der den Willen Gottes tut, bleibt bestehen. Nur wer den Willen Gottes tut. Ein anderes Beispiel, was manche zur Hilfe sein können, kann. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2, Vers 47, der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Das ist eine gesunde Gemeinde. Täglich tat der Herr Menschen dazu. Aus Gnaden könnten wir das auch auf Sisabantu erleben. Wir haben dort mit 20 Menschen begonnen im Gottesdienst. Dann 50, dann 100, dann 200, dann 500, dann 1000. So dass es heute Tausende sind. Und dass wir im Auditorium, wenn es voll ist, vollgepackt 10.000 Menschen haben können. Und wir sind nicht so beglückt, dass wir in einer Stadt sind und wo es so viele Fische gibt wie hier in Europa. Hier schreibt dieser Mann, ich möchte darauf hinweisen, dass der Herr täglich Seelen der Gemeinde zuführte. Möge das doch auch heute wieder so sein. Und es wird so sein, wenn die Gemeinde sich gereinigt hat von ihren Sünden, dass der Heilige Geist ungehindert wirken kann. Nun, bei einigen Menschen und für einige Leute ist es genug, wenn unsere Herzen warm und sozusagen voll Liebe zu Christus sind. Und das ist genug. Als wir um Erweckung baten, in 66 sagte eine Frau, warum müssen wir uns damit abquälen? Wir sind doch gerettet. Wir haben den Herrn Jesus aufgenommen. Jeden Mittwoch haben wir eine Bibelstunde. Jeden Sonntag gehen wir in den Gottesdienst. Wir haben unseren Kurs. Und das ist solch ein schöner Gottesdienst. Warum sollen wir uns doch bemühen und abquälen um Erweckung? Das genügt doch. Einige Menschen sind damit zufrieden. Aber dann sagt dieser Mann, der Spurgeon heißt, wenn einige Gemeinden einen großen Zuwachs hätten, gäbe es Brüder, die dies nicht für echte Bekehrungen halten und so die Kleinen verachten. Gott möchte nicht, dass man über seine Lämmer knurrt, als wären es junge Wölfe, und sie monatelang draußen in der Kälte hält, um zu sehen, ob sie heulen oder blöken werden. Er liebt es, wenn die Seinen nach Neubekehrten Ausschau halten und sich um sie kümmern. Der gute Hirte möchte, dass wir die Lämmer weiden. die vom kalten Feld der Welt hereinbringen und sie an einen warmen, geschützten Platz tragen, um sie dort für ihn groß zu ziehen. Wenn eine Gemeinde bereit ist, dies zu tun, dann wird er ihr seine Lämme zusenden, aber niemals, wenn niemand da ist, um sie zu pflegen. Das verlangt der Herr von uns, dass wir uns der Menschenseelen annehmen. Möge doch keiner unter uns so sein, wie des Böten, das hier scheldet. Und ich füge hinzu, wenn da Menschen sind, die gesündigt haben, dann schiebt die nicht in die Kälte, wenn sie Buße tun, sondern lass sie die Wärme deines Herzens fühlen. Du sündigst. Du musst ein Hirtenherz haben. Ein Herz, was für Seelen schlägt. Natürlich sind die ältesten Brüder immer ein Problem. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, wer hat sich verärgert? Der älteste Sohn. Der gerechte Sohn, der immer beim Vater war. Die hängen einem aus dem Hals. Gibt es hier unter uns solche, die den Geist des ältesten Sohns haben? Am Ende war er der verlorene Sohn. Und dieser verachtete, dieser sogenannte Homosexuelle, warum sage ich das? Weil das griechische Wort sagt, er kam zu einem Mann, der Bauer war, der hatte viele Schweine und er hing an ihm. Genau das gleiche Wort wie im Korintherbrief, wenn ein Mann an eine Hure hängt. Also, dass er zu den Schweinen ging, war ein Zeichen, das ein Sauleben führte und wohl nach der Schrift ein Homosexueller geworden ist. Der kam zurück zum Vater. Der Vater freute sich, hat ein großes Fest gemacht. Eine große Party. Der Vater hat jubiliert. Er rief seine Knechte, bringt das beste Kleid. Das beste. Bringt einen Ring. Und wascht ihn, reinigt ihn. Dann kam der älteste Sohn zurück. Was ist das für ein Lärm, den ich höre? Ja, dein Bruder ist zurückgekommen. Und dein Vater freut sich. Sagt, ist das möglich, der sich so schäbig benommen hat, der so uns so im Stich gelassen hat, der so von uns weg ist, der des Vaters Erbe so zerstreut hat, der bei den Schweinen war. Und der Vater musste selber herauskommen, weil sie ihm sagten, dein ältester Sohn ist verärgert, ist böse. Er sagt, Sohn, was ist los? Er sagt, wie kannst du bloß diesen ekeligen, verachteten Sünde so aufnehmen wie ein Held? Wie lange bin ich bei dir? Ich habe nie etwas falsch gemacht. War dir treu. Er hat sein Erbe gefordert und es verbracht mit den Huren. Und ich, guter Mann, war dir treu. Und du hast mir noch kein Fest gemacht. Er sagte, Sohn, dieser war verloren, ist gefunden. Er war tot, ist lebendig. Ich weiß nicht, ob der älteste Sohn sich je bekehrt hat oder ob er in der Hölle brennt. So sind die Selbstgerechten, die nicht das Herz eines Hirten haben, die kein Gefühl haben für den Vater und für den Verlorenen. Kann man sagen, ja, wenn er aber nicht so schändlich gesündigt hätte, wenn er uns nicht so geschadet hätte. Aber man kann reden bis ans Ende. Aber solche Menschen sind verdammt und verflucht. Ob sie in den Himmel kommen, bezweifle ich. Es sei denn, dass sie Buße tun und sich im Staub und Asche bekehren. Sonst sind sie hoffnungsverloren, hoffnungslos verloren. Die Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Unser Glaube und unser Bekenntnis und unser Zeugnis verlangt Liebe von uns. Christus hat uns zuerst geliebt. Er liebte dich, als du nichts Gutes hattest und da nichts Gutes in dir war. Er liebte uns, ob wir ihn geschmäht haben, verachtet, verworfen haben. Trotz alledem, trotz all unseren Sünden, unsere Bosheit und Torheit, hat er uns geliebt. Und wie er uns geliebt hat, hat er uns bis ans Ende geliebt. Er vergoss sein teures Blut, um seine Liebe zu beweisen. Er hat euch gegeben alles, was ihr nötig habt auf Erden. Er hat euch eine Wohnung im Himmel bereitet. Wie könnt ihr ihm nicht nachfolgen? Dass wir nicht die Liebe üben und praktizieren und unsere Mitmenschen erweisen und den Geringsten höher achten als uns selbst. Wenn Heiden lieblos sind, so soll uns das nicht wundern. Aber bei euch ist die Lieblosigkeit ein Widerspruch eures Glaubens. Sie ist eine große Verletzung eures Glaubens. Und wenn ihr eure Nächsten nicht liebt, kann ich nicht erkennen, dass ihr treue Nachfolger Jesu Christi seid. Euer Leben ist nichts anderes als Heuchelei. Ich erwähnte von Videos, dass man mit sich nicht mit dem Vogelmist beschmieren soll. Im Gesicht. Videos sind eine Gefahr für Erwachsene und für Kinder. Es ist heute so der Trend und modern, sehr praktisch. Die Kinder können DVDs sehen und Videos und sind stundenlang mäuschenstill. Aber unter all den Videos sollte jede Mutter und jeder Vater auf den Knien das anschauen und bitten, ob das gut ist für die Kinder. Es gibt viele Filme mit viel Geschrei, Lärm, Durcheinander. Manche sind gut, aber dazwischen sind New Age-Sachen geflickt. Die brauchen nur wie ein Blitz dazwischen zu sehen. Und die Seele nimmt es auf. Und da sehen sie manches, was nicht in Ordnung ist. Ich habe schon erlebt, dass viele, viele Kinder unruhig schlafen. Werden wach im Schlaf und weinen, haben Träume und Albträume. Und wenn man das nachfolgt, beginnt das bei den Videos. Sogar christliche Filme, christliche Musik, ist einerseits nicht christliche Musik, sondern weltliche Musik. Rhythmisch. Die Satanisten vor Jahren in Südafrika, die lachten darüber. Die haben die moderne christliche Musik genommen zu ihren Worten. Und ihre Musik zu den Christen und die christlichen Worte dazu gebraucht. Und sie sagen, es harmoniert perfekt. Ist einfach harmonisch. Es ist das Gleiche. Dann gibt es Zeitschriften, sind auch böse. Sie über Pferde, Tiere, aber liederlich kommt was anderes dazwischen. Da müsst ihr Eltern wachen. Denn was die Kinder da sehen und aufnehmen, das ist in ihrer Seele. Wir verkündigen Keuschheit. Wir sagen Menschen, schaut mal, wahre Liebe wartet. Aber dann sehen sie Sachen, in diesen Bildern, die etwas anderes sagen. So bereitet man die Kinder für die Welt vor. Den breiten Weg, nicht den schmalen Weg. In Zeitungen, Zeitschriften, überall findet man das. Die Welt liegt im Argen. Und sage nicht, wenn das Kind 4 Jahre alt ist, 5 Jahre, 7, 9 Jahre alt ist. Ach, das Kind versteht noch nichts. Das Kind versteht mehr, als was du denkst. Da müssen wir wachen. Da muss Vater, ob er Prediger ist oder nicht, aufwachen. Aber es gibt blinde Väter. Ich war in einem Haus von einem reformierten Pfarrer. Da sagte er, ich bin nicht fürs Fernsehen. Ich weiß, das ist eine schlechte, faule Sache. Aber ich habe es nur gekauft für meine Kinder, nicht für mich. Ich schaue es nicht an. Was doch ordinierte Menschen tun können. Wofür ist er zur Universität gegangen? Die Professoren an der Universität sagen, wenn die neuen Studenten da sind, uns geht dein Leben nichts an. Es ist nur dein Studium. Wie du lebst, ist deine Sache. Wir wollen nur deine Noten sehen. Ein Gottesmann in England, der bejammerte es und sagt, er weiß von keiner Bibelschule in der ganzen Welt, die geistliche Männer hervorbringen. Wissen im Kopf, ja. Der Kopf wird aufgeblasen. Aber die einen geistlichen Menschen aus einem Kind Gottes machen, er sagt, solch hat er noch nicht gefunden. Sage nicht ich, das sagt ein Gottesmann, der in England lebte. Er sagt, ich habe noch keine Bibelschule gefunden, die geistliche Menschen hervorbringt. Vielleicht weißt du besser, als was er weiß, trotzdem er ein Greise ist. Und ich wäre dankbar, wenn du so freundlich bist und zu mir kommst und mir sagst, dass du auch von einer Schule weißt. Die geistliche Menschen fortbringt. Werd mich freuen. Möge Gott schenken, dass wir nichts mit der Welt zu tun haben, mit der Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Wir machen es heute Abend etwas kürzer. Trotzdem die Zeit auch schon fast um ist. In Amerika war ein Prediger, Smith, Reverend Smith. Wir waren in seinem Gottesdienst. Und da erzählte er uns, wie in seine Gemeinde, eine Baptistengemeinde in südlich US, in Bible Belt. Ganz hinten am Sonntag ein junger Bursche saß. Sein Name war Woody. W-O-O-D-Y. Woody. Der Woody hatte gerade seinen Vater verloren. Der ist gestorben. Und da hat der Woody einige Millionen Dollar geerbt. Was war das Erste, was er tat? Er kaufte sich gleich ein rotes Auto. Ein Sportauto. Augenlust. Das war sein Traum. Nun hatte er dieses große Auto. Und da fuhr er mit herum. Über 8 Millionen geerbt. Da kann ich Kinder nicht verstehen. Die sorgen sich nicht um die Eltern. Ich habe schon mit Kindern gesprochen. Besucht eure Großmutter. Besucht euren Großvater. Besucht eure Eltern. Nein, die haben mit dem Okkultischen zu tun. Sind nicht gläubig. Dann werdet ihnen zum Segen. Gott hat nicht gesagt, ihr Kinder, bekehret eure Eltern. Er hat gesagt, ehret eure Eltern. Genug, ehre sie. Ich war bei solch einer Person, die hat geweint und geweint und geweint. Und sagt, Elo, wenn doch meine Kinder und Kindeskinder doch mich nur einmal besuchen würden. Ich habe versucht, sie zu beeinflussen. In Deutschland an einigen Orten wird anscheinend gelehrt, Vorsicht, Vorsicht, die haben mit Okkultischen zu tun. Musst du nicht hin. Kannst auch nicht einen Brief empfangen von denen, weil der okkultisch sein kann. Hör mal, die Bibel ist kein Märchenbuch. Und die Bibel sagt, der in uns ist es größer, als der in der Welt ist. Und wenn sie besessen ist oder er besessen ist mit einem großen Teufel, der in dir ist es noch größer als der Teufel. Nein, Vorsicht. Wenn ich dort in Hause bin, ist es mir immer zum Unsegen. Man kann nicht mit ihnen über geistliche Sachen sprechen. Bist du nun so fanatisch gläubig und geistlich, dass du nicht mal mit deinen Eltern und Vorfahren ein normales Gespräch haben kannst. Aber mit einigen nützt es nichts zu reden. Sie verstehen es nicht. Erschrocken war ich nur, als der alte Vater starb. Da waren sie wie die Habichte da um das Erbe. Und sie haben das Erbe angenommen. Ich hatte gedacht, vielleicht bekomme ich es, weil sie wollen es nicht. Den Vater wollen sie nicht, die Mutter auch nicht. Aber das Erbe wollt ihr. Das Erbe wird euch in der Hölle brennen. Jeden Pfennig wird die Hölle noch schlimmer machen. Kann ich nicht verstehen. Nun nehmen sie das okkulte Geld an. Sie haben mich nicht mal eingeladen und gesagt, ey, du bete, dass der Fluch von diesem Geld weggeht. Nichts. Sie haben danach gegriffen, wie die Verrückten, wie die Habgierigen, als ob sie sich freuten, dass der Vater tot ist und die Mutter. Das Geld wollen sie haben, aber die Eltern wollen sie nicht. Bist ein Bösewicht. Bist ein gottesloses Geschöpf. Wenn du treu bist und ehrlich, würdest du keinen Pfennig von dem annehmen und sagen, nein, das will ich nicht. Und wärst ihnen freundlich gewesen. Aber nun kannst du nicht für deine Mutter sorgen, du kannst nichts für sie tun, weil sie okkultisch belastet ist. Du kannst ihr Bett nicht machen, ihr Zeug nicht waschen. Du kannst nicht nach dem Vater schauen. Muss ein altes Heim. Aber wenn er tot ist, dann lässt du das Geld nicht im altes Heim. Du bringst es in dein Haus hinein. Und so sind wir schlimmer als die gottlosen Heiden. Wer sich Christ nennt, der soll christlich leben. Und nicht nach den Lüsten der Welt. Die Lüste des Fleisches, Augenlust und hoffärtiges Leben. Damit schließe ich heute Abend. Ich hoffe, dass ich genug gesagt habe. Und dass diese Worte nicht auf taube Ohren gefallen sind. Und dass du nicht diesen Raum verlässt und vergisst es. Und bringe Recht, rechte Früchte der Buße, der Umkehr. Und bitte Gott, dass die Jahre, die die Ameisen gefressen haben, dass du die wieder gut machen kannst. Und dass nicht der Fluch der Eltern über dich kommt, sondern der Segen. Lasst uns beten. Herr, präge es und schreibe es, graviere es ein in unsere Herzen und Sinne, dass wir nicht nur Täter, höre, sondern Täter deines Wortes sind. Dass wir nicht für die Welt leben, im Namen Christi. Dass wir nicht von der Welt regiert werden in unserem Herzen. Denn das ist der Tod. Und wir werden mit der Sünde, mit der Welt umkommen, vergehen in diese und in jene Welt. Schenke uns, Herr, dass wir wahrhaftige Christen sind, wahre Christen. Und dass das nicht Lug und Betrug ist, sondern dass das Freund und Feind bezeugen kann. Amen. Der Woody kam zum Gottesdienst mit seinem roten Sportmodell. Der Prediger predigte von ganzem Herzen. Und er sah Woody am Sonntagmorgen in der hintersten Reihe, hintersten Bank sitzen. Und er sagt, als er predigte, da sagt ihm der Herr, Smith, nannte ihn bei Namen, hier aufzupredigen, Geh zu Woody und red mit ihm. Er stoppte mit seiner Predigt, ging die Treppen herab, ging zu Woody. Er sagt, Woody, willst du dich nicht jetzt bekehren? Er sagt, ich will, aber noch nicht jetzt. Er sagt, Woody, jetzt ist die Zeit, deine Sache mit Gott ins Klare zu bringen. Und dann sank der Kopf immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, bis er sein Gesicht mit seinen Händen zudeckte. Er sagte, Woody, tat seine Hand auf seine Schulter, Gott ruft dich. Ich habe den Predigtstuhl verlassen, bin herabgekommen, um dir die Botschaft Gottes zu bringen. Bekehre dich. Er sagte, ich kann es jetzt nicht. Ich weiß, ich soll. Ich werde auch einmal, aber noch nicht jetzt. Kam der Prediger zurück und fuhr fort mit seiner Predigt. Haben den Gottesdienst geschlossen, ist nach Haus. Um 2 Uhr bekam dieser Prediger die Nachricht, er sollte zum Spital. Ging er dorthin, da waren viele Menschen dort versammelt. Ganz stille, mäuschenstill. Er ging hin. Was ist denn hier? Ja, eine Leiche ohne Kopf. So, was ist denn geschehen? Autounglück, Unglück. Fragte die Menschen, wer ist dieser Mann? Sagte der, er heißt Woody. Woody, der hatte einen neuen Sportmodel-Auto und ist mit einem anderen Freund gefahren, der auch solch einen Wagen hat, und sind die Berge heran um die Kurven. Und um eine Kurve war er zu schnell. Das Auto gerollt und den Berg hinab. Sie haben den Leichnam gefunden, konnten aber den Kopf nicht finden. Nach langer Zeit haben sie den Kopf gefunden. Und als der Kopf da war, da erkannte der Pfarrer, das ist der Kopf, mit dem ich geredet hatte. Gott hat geredet, hat nicht gefolgt und ist geköpft worden. Das war das Ende von Woody. Gibt es einen Woody hier unter uns? Wie viele gibt es? Bist du eine von ihnen?